1. Timotheus 6, 3 bis 10. Wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen, unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Soweit der Text.
Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich grüße euch alle ganz herzlich. Schön, dass ihr alle so in reicher Zahl gekommen seid. Also ich bin auch übrigens, wenn man immer dieses Bild mal von der anderen Seite betrachtet, es ist immer hervorragend, das zu sehen, dass so viele Menschen kommen. Und ich hoffe wirklich, dass wir deswegen kommen, weil uns das Wort so wichtig ist, weil wir unseren Herrn Jesus Christus ja auch groß machen wollen. Und schön, dass ihr alle da seid. Ich möchte euch ganz herzlich grüßen. Danke dir, Julia. Ich weiß den Dienst jetzt schon sehr zu schätzen. Danke. Danke auch für den Pointer. Danke, Anja. Ja, meine Stimme kann vielleicht auch heute ein bisschen versagen, das weiß ich noch nicht. Eine Wurzel alles Bösen ist übrigens kein Rechtschreibfehler, stand genauso in der Bibel. Wir würden wahrscheinlich sagen, eine Wurzel allen Böses, ne? Aber so alles Bösen, so steht es auch in der Schlachterübersetzung. Eine Wurzel alles Bösen, darum soll es heute gehen. Wisst ihr, vor kurzem, da bin ich auf einer Internetseite gewesen von dem berühmten amerikanischen Pastor Jesse Duplantis. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Und Botschaft steht im Vordergrund seines Dienstes. Und ich habe das mal einfach übersetzt, das ist ja ein amerikanischer Pastor, ist Englisch. Das Folgende sagt er: Die Mission von Jesse Duplantis Ministries ist das Teilen von Gottes Botschaft, der Errettung durch Jesus Christus für die ganze Welt. Wir wollen allen Menschen die Möglichkeit geben, den richtigen Jesus kennenzulernen. Wow, was für eine Botschaft. Genau solche Menschen brauchen wir. Wir brauchen Menschen, die uns die Botschaft von Jesus Christus bringen und uns wirklich den wahren Jesus kennenlernen lernen. Was für ein Statement. In einem Folgevideo mitten auf seiner Seite spricht er dann davon, dass Gott ihm gesagt hat, dass er einen Privatjet braucht. Den Privatjet hat er natürlich aufgrund seines Glaubens empfangen. Weil er so sehr geglaubt hat, hat er letztendlich diesen Privatjet bekommen. Aber lässt ein bisschen heraus, dass es natürlich auch viele Spenden seiner Anhänger auch waren. Im Nachhinein habe ich mich das Folgende gefragt. Ich habe mich gefragt, welchen Jesus meinte er eigentlich? Weil anscheinend kennt er nicht den wahren Jesus. Und ich rede nicht davon, dass wir auch vielleicht mal in Wohlstand leben, auch Christen es tun. Das wird übrigens in den nächsten Versen auch noch thematisiert. Nicht in unserem Predigttext, kommt aber später vor. Aber hier ist jemand, der Jesus dazu benutzt, um Reichtümer dieser Welt anzuhäufen. Kenneth Copeland, ein weiterer sehr bekannter amerikanischer Pastor des öffentlichen Lebens, schreibt unter anderem, dass Wohlstand die Wahl des Gläubigen ist und untermauert dieses mit Jesaja 1, Vers 19. Aber an dieser Stelle, um das mal im Kontext genau zu betrachten, kritisiert Gott eigentlich das abtrünnige Volk Israel und sagt, dass er ihren Opfern mittlerweile überdrüssig ist und verlangt eine wahre Herzensumkehr von den Israeliten. Und dann sagt Gott, dann will ich den Gehorsam belohnen. Doch steht nicht da drin, dass man deswegen alle Reichtümer dieser Welt dafür bekommt. Also, euch ist vielleicht aufgefallen, das ist das, was die Bibel Ehelehre nennt. Es ist eine dieser Ehelehren. Von was sprechen diese Ehelehrer? Sie reden davon, wenn du nur genug glaubst, dann kannst du geheilt werden. Wenn du nur genug glaubst, dann wird schon bald der Mercedes vor deinen Toren stehen. Wenn du nur genügend glaubst, dann ist die Idee, ein Millionär, vielleicht sogar ein Milliardär zu werden, doch keine so ferne Geschichte. Ist Gott nicht derjenige, der alles geben kann? Du musst nur ordentlich glauben. Es ist alles alleine von dir abhängig. Diese sogenannten Wohlstandsevangelisten, so nennt man das ganze Wohlstandsevangelium, haben die Auffassung, dass Vermögen, Gesundheit, Erfolg und Macht alles Teile von Gottes Gunst sind und anhand des eigenen Glaubens zugeteilt wird. Und viele dieser Prediger, die das wiederum, dieses Wohlstandsevangelium den Menschen predigen, sie locken, ein Teil dieses Systems zu werden. Werde auch ein Teil von dem System. Und du siehst ja, ich als der, der Ehelehrer hier, als Prediger, ich habe so viel Geld. Ich habe so viel, weil ich nur ordentlich geglaubt habe. Und du kannst das auch. Also finanziere unseren Dienst. Während viele dieser Gläubigen Abertausende ausgeben, werden die zuständigen Pastoren natürlich nur noch reicher und ihre Anhänger immer ärmer. Eine weitere sehr bekannte Masche, die sie immer wieder durchziehen, ist auch das sogenannte Pflanzen von Samen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mitbekommen habt. Nach dem bekannten Gleichnis des Sämanns sollen ja Gläubige eigentlich den Samen aussehen. Ja? Und ihr wisst, eigentlich soll das ja bedeuten, dass wir im Glauben, dass wir aussehen sollen. Aber diese Prediger sagen, du kannst einen Samen pflanzen, indem du uns Geld sendest. Wenn du uns Geld gibst, können wir es natürlich wiederum benutzen, um andere Samen zu sehen. Doch letzten Endes belohnen die Pastoren, diese Wohlstandsevangelisten, sich nur selbst. Jesus Christus hat dieses Gleichnis in Markus 4, Vers 8 ja erzählt. Und er sagte dazu, wenn ihr das tut, das Aussehen von Samen, dann sollt ihr 30, ja selbst 60, selbst 100-fach sollt ihr zurückbekommen. Und so meinen auch die Wohlstandsevangelisten, wenn du das tust, schau dir an, du kannst es 30, 60, sogar 100-fach kannst du es zurückbekommen. Dass Jesus aber in Markus 4, Vers 14 sagt, dass sie, und jetzt kommt es, der Samen das Wort Gottes ist. Dass ihr das aussehen sollt und das 30-fache, das 60-fache, das 100-fache, das ist nicht darauf aus, dass du hier irgendwelchen weltlichen Wohlstand hier bekommst. Wir sind sowieso, in Christus haben wir schon allen geistlichen Segen überhaupt bekommen, den wir nur brauchen. Aber Menschen sehen das, die rausgehen, wenn Menschen wahrhaftig gläubig werden. Die spüren in ihrem Herzen, dass selbst die Engel darüber feiern, wenn ein Sünder zur Buße geleitet wird. Und selbst der Herr sagt, sammelt hier nicht Schätze auf Erden, sondern sammelt Schätze im Himmel. Im Vordergrund dieser Wohlstandsevangelisten steht Profit und Geldliebe. Und wie sagt unser Predigttext, er wird zu einem Fallstrick werden. Ich bin mir über eine Tatsache sicher, ich habe einfach mal so ein bisschen reingeseppt bei diesen Wohlstandsevangelisten, was so ihre Botschaften sind. Ich glaube ehrlich gesagt, sie kennen Gottes Wort sehr, sehr gut. Also ich möchte mal ganz klar untermauern, ihr könntet meinen, sie kennen es gar nicht gut. Ich glaube, sie kennen es ziemlich gut, das Wort. Aber so wie der Satan natürlich auch das Wort Gottes ziemlich gut auch kannte, wusste er es auch genau so zu verdrehen, dass es wiederum attraktiv für einen Menschen ist. Und das glaube ich bei einem jeden Wohlstandsevangelisten, dass er natürlich auch bestimmt tolle Dinge auch teilweise erzählt, vielleicht auch Dinge, die sogar teilweise biblisch sind. Und selbst wenn sie 99% der Dinge sagen würden, um diesen 1% zu versuchen, Gottes Wort so umzudrehen, damit es für den eigenen Nutzen ist, ist es schon falsch. Sie mögen vielleicht eine äußerliche Form von Gottesfurcht haben, so mögen wir sie vielleicht erkennen, doch in Wirklichkeit stehen nur sie im Mittelpunkt und ihr eigener Wohlstand. Und so fangen diese hinterlistigen Theologen Menschen, die sich davon einnehmen lassen, die selber gerne reich werden wollen, mächtig oder auch gesund werden wollen. Und wisst ihr, ich könnte euch jetzt heute so viel von Joel Osteen erzählen, von Kenneth Copeland, Todd White, Benny Hinn, Joseph Prince, Jesse Duplantis, Joyce Meyer und vielen mehr, aber das erspare ich euch, weil ich euch einmal kurz dieses Konzept vorgestellt habe. Wir haben uns hier nicht versammelt, um ihre Theologie zu hören, sondern ihre Theologie anhand des Wortes Gottes festzumachen, was daran falsch ist. Und sie auch ganz klar, so will Paulus das auch, dass klar ist, das sind Irrlehrer. Diese Predigt soll aber nicht nur herausfordernd sein in dem, was andere Menschen predigen oder was du vielleicht glaubst. Sie soll auch heute für dich herausfordernd sein. Denn wenn mir eines in diesem Predigttext aufgefallen ist, dann, dass wir alle als Christen in der Gefahr dazu stehen, habgierig zu werden. Sonst würde Paulus das dem Timotheus nicht schreiben. Und der Timotheus, der wiederum zu anderen Gemeinden gehen soll, soll gerade dieses lehren. Also wir gucken uns das Folgende an. Wir werden heute, wenn wir den Predigttext genau gliedern, so habe ich das mal versucht zu tun, wir werden einmal eine Warnung vor der Irrlehre der Habgier bekommen. Habgier werden wir auch besonders in Vers 5 dort sehen, was das hier bedeuten soll. Dann soll es gleichzeitig um den Kampf gegen die Habgier gehen. Da sagt Paulus, es gibt ein Prinzip, was für uns Christen wichtig ist, und das ist Genügsamkeit. Und dann wollen wir uns mal anschauen, was ist eigentlich das Resultat von der Habgier. Unser Predigttext fängt damit an, dass Paulus uns einmal genau charakterisiert und sagt, was Irrlehrer ausmacht, und benennt dabei drei unterschiedliche Charakterzüge dieser Lehrer. Ja, das ist dieser Vers, wenn jemand fremde Lehre verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, sehen wir einmal drei Punkte, was Irrlehrer ausmacht. Irrlehrer verbreiten falsche Lehre. Punkt 1. Punkt 2, Irrlehrer nehmen die gesunden Worte des Herrn Jesus nicht an. Und dann Punkt 3, Irrlehrer verwerfen die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht. Am einfachsten ist es ja eigentlich, einen Irrlehrer daran auszumachen, wenn er falsche Lehren verbreitet, oder? Ganz einfach. Das ist manchmal aber einfacher. Und manchmal ist es deutlich schwieriger, das auszumachen. Vor allen Dingen dann, wenn dieser Irrlehrer einen Großteil an Wahrheit aus Gottes Wort nimmt und es dann so verpackt, sodass es für ihn passt. Ich meine, wir sind uns ziemlich sicher, wenn wir jetzt zum Beispiel über die ganze Thematik des Genderismus sprechen, über Homosexualität oder wenn es um Themen wie Abtreibung geht, dass wir sagen können, ja, das kann Gott nicht gutheißen. Wenn jemand sagt, das ist gut geheißen, dann würde ich sagen, sehr schnell finden wir wahrscheinlich Bibelstellen und können sagen, das ist aber nicht so von Gott vorgesehen. Oder wenn es vielleicht heißt, weißt du was, es ist nicht nur einfach der Glaube nötig, es sind Werke nötig. Du musst das und das tun, sonst wirst du nicht gerettet werden. Du musst schon öfter mal irgendwie ein bisschen mehr Geld gespendet haben oder du musst öfter Menschen über die Straße geholfen haben. Ich weiß ja nicht, so verschiedene gute Werke. Dann selbst da würden wir wahrscheinlich als gefestigte Gemeinde sagen wollen, das ist eine Irrlehre, wenn man etwas anderes lehrt, als das ohne, also dass man sagt, dass nur der Herr Jesus Christus alleine, das ist entscheidend, dass wir an ihn glauben sollen und Buße tun sollen. Wenn es etwas gibt, was dem etwas hinzufügt, wissen wir ziemlich schnell, da muss irgendwie Irrlehre drin sein. Wenn jemand anfängt, in irgendeiner Form das vollbrachte Werk von Jesu Christi am Kreuz von Golgatha irgendwas hinzuzusetzen, muss das eine Irrlehre sein. Wenn jemand anfängt, in irgendeiner Form, in den Lehren, wenn es um das Leben, um die Person Jesu Christi geht, seine Gottheit, seine Taten, seine Sündlosigkeit, seinen Tod oder auch seine Auferstehung in irgendeiner Form neu definieren oder etwas hinzusetzen, würden wir ganz klar sagen, das muss eine Irrlehre sein, richtig? Das ist also einfacher für uns, das festzumachen. Deutlich schwieriger ist es aber dann, wenn Irrlehrer, wie ich schon sagte, das Wort Gottes nutzen, um ihre eigene Lehre hindurchzubringen und einen Großteil dieser biblischen Wahrheit hineinbringen, aber kleine Teile davon verändern. Ich möchte euch mal so zwei Beispiele nur kurz geben. Darum geht es auch gar nicht so groß in dem Predigttext, aber kurz. Zwei Bereiche, die sehr schwierig manchmal sind. Das eine ist Gesetzlichkeit. Das andere ist eine liberale Theologie. Ja? Diese beiden mal gegenübergesetzt, man kann sehr schnell von beiden Seiten des Pferdes fallen. Während die einen zum Beispiel immer weitere gesetzliche Auflastung machen, so wie es damals die Pharisäer auch taten, wie beispielsweise auch heute, du darfst als Christ keinen Alkohol trinken oder du musst permanent auf die Straßen gehen, um anderen Menschen von dem Evangelium zu erzählen, dann sehen wir ganz klar, der Herr Jesus ja möchte, dass wir evangelisieren gehen. Wo wir evangelisieren, ob wir es jetzt bei der Familie, mit unseren Mitmenschen, Nachbarn machen, das ist eigentlich völlig egal hier. Wir sollen rausgehen und evangelisieren, klar. Aber du musst nicht das und das machen. Oder du musst, wenn es darum zum Beispiel geht mit dem Alkohol. Selbst Paulus weist Timotheus an, dass wir wegen seines Magensleidens sogar Wein mit Wasser mischen sollen. Also nur, dass wir mal so klar sind. Es gibt dann so besondere gesetzliche Auflastung zusätzlich. Aber es gibt wiederum auf der anderen Seite liberale Christen, die sich so weit weg von Gottes Wort sich immer weiter entfernen, dass sie eigentlich die geschaffene Freiheit, die Jesus Christus ihnen gegeben hat, schon wieder mit Füßen treten. Sie sind tolerant gegenüber all den Dingen, die es in der Welt gibt. Sie grenzen sich auch gar nicht von der Welt ab. Sie schwimmen mit, sie sind in der Gesellschaft angenommen und sie wollen auch kein Anstoß sein. Aber wenn wir mal in Gottes Wort mal hineinschauen, dann wissen wir schon, das Kreuz ist ein Anstoß für die Menschen gewesen. Deswegen muss man sich manchmal fragen, bin ich ein Teil dieser Gesellschaft, bin ich immer gut angenommen? Ich glaube, wenn es darum geht, auch den Herrn Jesus zu bekennen, dass es auch mal sicherlich Ecken gibt, wo wir auch wiederum bei anderen Menschen anecken. Paulus warnt uns zum Beispiel in Galater 5,13, dass wir zur Freiheit berufen sind, aber wir sollen es nicht zu einem Vorwand des Fleisches machen, dass wir anfangen, dadurch zu sündigen. In unserem Predigttext wird aber ganz klar die Ehelehre eines Wohlstandsevangeliums kritisiert. Wie wir hier im 1. Timotheus 6, Vers 5 sehen, scheinen die Ehelehrer eine Gottesfurcht zu nutzen, um sich materiell bereichern zu können. Dabei nutzen sie Gottes Wort. Und wie gesagt, ihre Themen können an ganz vielen Stellen sehr biblisch sein. Und es mag bestimmt auch gute Predigten geben, wo man erstmal sagt, ach ja, da hat er schon echt viele gute Sachen gesagt. Aber selbst wenn sie noch so viel richtig erzählen, bleibt die Lehre des Wohlstandsevangeliums eine Ehelehre. Ihre Motivation ist am Ende finanzieller Gewinn. Und wisst ihr, wenn wir uns die Wohlstandsevangelisten anschauen, dann wirken sie auch in bestimmter Weise auch häufig gottesfürchtig. Denn auch sie beten, sie wollen Gott erheben, das sind ja Dinge, die sie auch dabei sagen. Und von außen wirken sie gottesfürchtig. Aber in Wirklichkeit sind sie reißende Wölfe. Sie sind Wölfe, die ein Schafspelz tragen und eigentlich nur die Menschen für ihre eigenen Begierden ausnutzen wollen. Paulus warnt, halte dich fern von ihnen. In einem zweiten Aspekt zeichnen sich Ehelehrer darin aus, dass sie die gesunden Worte des Herrn Jesus nicht annehmen. Und ich möchte einfach mal gucken, was sagt denn der Herr Jesus über den Wohlstand, beziehungsweise was sagt er über Reichtum? Was sagt Jesus in seinem Wort, damit man sagen kann, ich kann die Worte des Herrn Jesus Christus auch hervorbringen? Was hat er gesagt? Er sagt, unter anderem warnte Herr Jesus, dass der trügerische Reichtum das Wort erstickt. Matthäus 13, Vers 22. Er sagt uns, dass wir uns vor Habgier hüten sollen. Lukas 12, Vers 15. Wir sollen nicht zwei Herren dienen. Und ihr wisst, dass es darum geht, entweder der Mammon oder diene ich Gott? Matthäus 6, Vers 24. Und er sagt, dass Reiche es sehr schwer haben werden, in das Reich Gottes einzugehen. Markus 10, die Verse 23 bis 27. Das sind nur die Worte von Jesus Christus. Und doch baut diese Theologie der Wohlstandsevangelisten darauf auf, besonders wohlhabend bzw. eigentlich reich zu werden. Aber das passt mit der Bibel nicht zusammen. Und nochmal, der Unterschied hier ist, natürlich kann Gott Wohlstand schenken. Und es gibt auch viele wohlständige Christen. Die haben natürlich eine andere Art, wie sie damit umzugehen haben. Aber hier geht es wirklich um diese Gier danach, noch mehr, noch reicher zu werden. Und das ist gefährlich. Spricht man mit den Anhängern dieser Ehelehre des Wohlstandsevangeliums, dann kann es durchaus zu dem folgenden Resultat kommen, wie es Vers 4 sagt. Kann es nicht häufiger vorkommen, dass man mit dann zu einem Streit, zu Wortgefechten, zu Neid, Zwietracht, Lästerung und bösen Verdächtigungen kommt und es sie auch führt? Ich habe zwar selber so mit einem Wohlstandsevangelisten nie darüber gesprochen, weil zumindest meine ich das nie, mit einem Wohlstandsevangelisten so auch getroffen zu haben. Ich weiß, dass manchmal gerade so aus charismatischen Bewegungen das häufig thematisiert wird, aber da haben wir irgendwie schon meistens eine Grundlage gefunden. Aber doch ist es so, wenn man über diese Dinge redet, dass daraus schnell so etwas wie Streit und Wortgefechte und so weiter auch führen. Und ich möchte mal ganz klar sagen, die Dinge, die Paulus hier anbringt, Streit, Wortgefechte, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigung, lass uns doch mal das Kind beim Namen nennen. Das ist Sünde. Das ist ganz klare Sünde, die Paulus hier einmal thematisiert. Und was meint ihr, wenn diese Dinge entstehen, wer sich am meisten die Hände reibt? So ist es. Der Teufel freut sich darüber, wenn ein Christ zu Fall kommt, weil er sich über diese Dinge streitet. Und ich bin übrigens auch der Meinung, es gibt einige Gespräche, die ich auch schon geführt habe, auch mit Christen, wo ich gemerkt habe, das geht jetzt in einen Streit über. Es lohnt sich nicht, diese Diskussion zu führen. Es lohnt sich nicht. Du bist letzten Endes immer der Gelackmeierte, weil du derjenige bist, der sich daran am Ende versündigen wird. In einem letzten Charakterzug zeichnet sich ein Ehelehrer darin aus, dass sie die Lehre der Gottesfurcht verwerfen. Ich habe mich in dem Moment gefragt, was entspricht denn eigentlich wahrer Gottesfurcht? Es ist doch eigentlich die gelebte Hingabe, Gottes Wort zu befolgen, eine ordentliche Gemeinschaft mit Gott zu führen, den Sünden zu fliehen und Gott in allen Dingen die Ehre zu erbringen. Das ist zumindest das, was ich unter Gottesfurcht verstehen würde. Doch wenn Menschen Gottesfurcht verwerfen, werden sie dafür offen, ein unheiliges Leben zu führen, welches schließlich mit Sünden übersät ist. Schließlich, wenn keine Gottesfurcht vorhanden ist, steht der Mensch im Fokus. Das haben wir auch so gut in dem zweiten Lied vorhin auch gesungen, wenn es darum geht, ich. Es geht nur um mich. Ich möchte mal ganz frech behaupten, dass jeder Wohlstandsevangelist, der dieses Evangelium predigt, was ein total falsches Evangelium ist, nicht Jesus im Mittelpunkt hat, sondern sich selbst. Und wisst ihr, passen da nicht auch Paulus Worte zusammen, als er das Folgende sagte? Im Römerbrief, Kapitel 16, die Verse 17 bis 18. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern wem dienen sie am Ende? Sondern ihrem eigenen Bauch, und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Das ist das, was passiert, was Ehelehrer tun. Sie dienen nur sich selbst, und was sie machen, weil sie reißende Wölfe sind, ziehen sie die Menschen gleichzeitig mit sich, die Schafe, die eigentlich zu dem Herrn Jesus gehören, sie ziehen sie weg von der ordentlichen Lehre. Und leider ist es so, es fallen immer mehr Christen darauf ein, auf diese äußerlich frommen und gottesfürchtigen Menschen, und sie übernehmen diese Theologie für ihr eigenes Glaubensleben. Und mich macht das ehrlich gesagt sehr traurig, weil ich diese Gefahr auch bei den Christen heute sehe, dass Christen auch heute habgierig sind, die Bibel aber ganz klar vom Gegenteil spricht. Wenn ihr genau in den Versen mal aufgepasst habt, und das ist auch der zweite Punkt, wo wir hinkommen, dann spricht Paulus, Gottesfurcht ist dann gut, wenn sie mit Genügsamkeit verknüpft ist. Dr. James Dobson, ein amerikanischer Arzt, wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. Als er seine Frau heiratete, sagte er, wir hatten nie Probleme mit Geld, denn wir hatten gar keins. Nach und nach hat der Herr aber trotzdem gesegnet, und James Dobson hat dann irgendwann eine Familie gehabt, ein Haus und auch ein Auto, und irgendwann saßen sie zusammen zu einem Spieleabend und sie haben das bekannte Spiel Monopoly gemeinsam gespielt. Ja. Und so war es so, dass der James Dobson irgendwann dann, er hatte die Schlossstraße und die Parkallee, kann das sein? Das sind die beiden rentabelsten Straßen. Also wer das Spiel so ein bisschen kennt, das sind immer die Straßen, die fast am Ende dort sind. Das sind die teuersten Straßen. Und wann auch immer man auf diesen Straßen landet, muss man ordentlich Geld abdrücken, ne? So nach dem Spiel, das kennt ihr. Und weil er die beiden Straßen besaß, ist es so nach und nach gewesen, dass eines nach den anderen seiner Kinder und seine Frau irgendwann natürlich bankrott gegangen sind, weil sie dem Dr. James Dobson dann auch alles dann sozusagen zahlen mussten. Nach und nach gehen seine Kinder und seine Frau dann zu Bett, und er steht dort mit diesem Spiel, packt es langsam zusammen, packt es wieder in die Schachtel, und plötzlich schießt es durch seinen Kopf. Plötzlich machte sich ein Gefühl der Leere in ihm breit, denn er realisierte, am Ende besaß er genauso viel wie seine Kontrahenten, und zwar nichts. Wisst ihr, es wird irgendwann mal dieser Tag in unserem Leben kommen, für den einen früher, für den anderen später. An diesem Tag müssen all die Güter, die wir jemals bekommen haben, wieder zurück in die Schachtel. Und wisst ihr, wenn du noch so viel Geld verdient hast, wenn du noch so teure Häuser besitzt, so viele Autos am Ende hast, wenn du noch so viele Aktien erworben hast, ins Grab wirst du sie nicht mitnehmen. So nackt, wie du die Erde betreten hast, so nackt wirst du auch sie wieder verlassen. Und wisst ihr, egal wie reich damals Julius Caesar vielleicht war oder ein Josef Stalin oder ein Genghis Khan oder vielleicht heute es ein Bill Gates ist oder auch diese Wohlstandsevangelisten, von denen wir eben gerade gesprochen hatten, vor Gottes Thron wird dann jeder Einzelne von uns und auch sie materiell und finanziell gleich arm sein. Alles, was wir bekommen haben, ist doch sowieso Gottes gewesen. William McDonald sagte das Folgende, das hat mich sehr geprägt. Die Fäustchen eines Neugeborenen ballen sich fest zusammen, aber es ist nichts drin. Wenn der Mensch später stirbt, sind seine Hände entspannt und leer. Vielleicht verstehen wir Jesu Worte dann über das Gleichnis des reichen Narren, als er sagte, dass wir uns vor der Habsucht hüten sollen. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Am Ende hängt dein Leben an einem seidenen Faden, wenn du, solange du noch lebst, und er wird irgendwann durchgetrennt werden. Gut, wenn du an den Herrn Jesus Christus glaubst und eine feste Beziehung zu Gott besteht. Lass uns nochmal zur Gottesfurcht kommen. Was schreibt uns Paulus? Paulus schreibt, es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Auch wenn du vielleicht heute hier sitzt und du bist noch nicht auf diese Ehrlehre reingefallen, die diese falsche Theologie mit sich bringt, besteht dein Leben auch in der Gefahr einer stillen Sünde, die sehr selten wahrgenommen wird, aber unbedingt das Beugen unserer Knie vor dem Herrn und seinem Thron letzten Endes auch nötig ist, dass wir den Herrn um Vergebung bitten. Denn jeder Christ, das sage ich euch nochmal ganz klar, aber auch gerade Menschen, die draußen in der Welt sind, sie stehen in der Gefahr, habgierig zu sein. Paulus ermutigte damals schon die Kolosser, dass sie ihre Glieder töten sollten. Das heißt, sie sollten die verbleibende Sünde in ihrem Fleisch sollen sie eliminieren. Kolosser 3,5. Und eines dieser Glieder, spricht Paulus an, ist die Habsucht. Doch wie töten wir diese Habsucht in unserem Leben? Und egal, wo du finanziell stehst, wie es dir wohntechnisch gerade geht oder welche materiellen Güter du vielleicht gerade besitzt, sei zufrieden in dem Herrn, was der Herr dir geschenkt hat. Ich möchte das nochmal ganz klar und deutlich sagen, weil das fällt uns manchmal so schwer, das zu verstehen. Sei genügsam in dem, was der Herr Jesus dir gerade geschenkt hat. Aber wisst ihr, wie schnell geht das? Wie schnell kann ich zumindest, kenne das? Wie schnell geht der Blick zu meinem Nächsten? Wie schnell geht das? Er hat so viel mehr als ich. Hat, was weiß ich, einen schönen Pool draußen. Wie schnell wandert mein Blick auf den Reichtum anderer Menschen, die sich gefühlt keine Sorgen machen müssen? Als Christen in der westlichen Welt haben wir es verlernt, dankbar und genügsam mit dem zu sein, was wir haben. Eine im Internet kursierende Studie kann euch nicht sagen, ob sie wirklich stimmt. Das ist immer so, auf Bildern wird das mal bezeichnet. Ich habe nie die Quelle direkt gefunden, aber nehmen wir sie trotzdem mal hiermit an. Es heißt hier in dieser kursierenden Studie, wenn du Essen im Kühlschrank, ein Bett zum Schlafen und ein Dach über dem Kopf hast, dann bist du reicher als 75% der Weltbevölkerung. Ob diese Studie jetzt stimmt oder nicht, ist jetzt gerade zweitrangig, weil Gott uns letzten Endes dazu auffordert, egal was du gerade hast in deinem Leben, sei zufrieden mit dem, was du hast. Ein Christ, der mit dem zufrieden ist, der wird auch wahre Gottesfurcht lernen. Der weiß, sein ganzes Vertrauen auf seinen Herrn zu setzen. Etwas, was Reichtum oder materielle Güter dir nicht erwerben können. Und hier kommt diese Frage, die ich dir persönlich dabei auch stellen muss. Lass mich dich fragen, was ist denn deine Quelle der Zufriedenheit? Die Bibel sagt ganz klar, dass die Quelle unserer Zufriedenheit der Herr Jesus selber sein soll. Aber was ist deine Quelle? Was ist deine Quelle, die dich zufriedenstellt? Ich musste an Jesus denken, der selbst die Herrlichkeit verlassen hat. Auf der einen Seite hat er aus sich selbst heraus sein Leben gelassen, auf der anderen Weise ist er immer der Weisung seines Vaters nachgegangen. Er hat die wunderbare Herrlichkeit bei seinem Vater im Himmel verlassen und er ist ein Mensch geworden wie du und ich, arm, nicht in reichen Verhältnissen. Jesus ist doch der König der Könige. Wenn jemandem Reichtum in jeglicher Form zusteht, dann doch Jesus Christus selbst. Doch in seinem Dienst hier auf der Erde hat der Herr Jesus Christus nicht mal einen Platz zum Schlafen gehabt. Jesus sagte, wer mir wirklich nachfolgen möchte, warnte er, sagte er, selbst der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Wisst ihr, die vielen bekannten Evangelisten, die wir alle so sehr zu schätzen gewusst haben, vielleicht habt ihr ja auch die ein oder andere Biografie auch gelesen, die sind manchmal selber durch die bitterste Armut gegangen. Wir haben gerade über verfolgte Christen gesprochen, wir haben über Missionare gesprochen, die in andere Länder gegangen sind, um Menschen von dem Evangelium zu erzählen. Was haben die gesagt? Gucken wir uns mal an. Hudson Taylor, ne? Kennen viele den China-Missionar. Ich genieße den Luxus, wenige Dinge zu besitzen, um die ich mich nicht sorgen muss. Um die ich mich sorgen muss, so rum, Entschuldigung, sonst wäre es wieder falsch, Ehelehrer. Hudson Taylor. Jim Elliot kennt auch vielleicht die ein oder anderen, ich glaube in Ecuador war er, glaube ich, Missionar. Einem genügsamen Menschen hat Gott die Verkrampfung der raffenden Hand gelöst. Es war, was sagt Paulus selber? Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Und wer den Text aus Philipper 4 kennt, weiß, dass Paulus sagt, ich verstehe es, reich zu sein, ich verstehe es, arm zu sein. Ich vermag alles durch den, der mir Kraft gibt, und zwar Christus. Und Paulus spricht nicht davon, dass er sagt, du hast dann unendliche Kraft und kannst 200 Kilo heben. Sondern egal, in welcher Lage du dich befindest, Jesus ist die Quelle meiner Zufriedenheit. Und wer das wirklich glaubt, der wird auch genügsam leben wollen. Und er wird sehen, dass Gottesfurcht daraus resultiert. Bin ich, beziehungsweise bist du, wirklich zufrieden in dem Herrn Jesus? Diese Frage musst du dir heute selber stellen. In dem letzten Punkt, den ich noch mit habe, soll es darum gehen, was ist das Resultat von Habgier? Und ich fand, das war eine schöne Illustration. In Afrika ist es ein Brauch, der immer wieder vorkommt. Man jagt dort Affen, man nimmt sie gefangen, man nutzt sie dann natürlich, um sie weiter verkaufen zu können. Man hat eine gewisse Taktik, hat sich dabei bewährt, diese Affen mit einem Flaschenkürbis zu fangen. Ja? Bei diesem Flaschenkürbis ist es so, man ritzt dort ein Loch hinein in diesen Flaschenkürbis, bindet diesen Kürbis an und packt dort Reis hinein. Wenn auch immer ein Affe vorbeikommt und diesen Reich innerhalb dieses Flaschenkürbis sieht oder auch riecht oder wahrnimmt in irgendeiner Form, steckt er seine Hand da rein und greift danach. Problematik, wenn ich zugreife, wird meine Hand dicker und der Affe schafft es nicht, seine Hand aus diesem Kürbis zu ziehen. Anstatt selber den Reis einfach loszulassen, die Hand vielleicht dünner zu machen, um wieder rauszukommen, bleibt der Affe in diesem Kürbis gefangen und kann sich nicht mehr befreien, weil er den Reis so sehr festhält. Er möchte diesen Reis nicht mehr loslassen. Das ist ein schönes Beispiel für Gier. Eine weitere schöne Illustration wäre das hier. Schon mal eine Mäusefalle gesehen? Wenn man vor der Mäusefalle so ein paar Krümel erstmal noch hinbringt, sodass die Maus danach sich nach und nach Teile nimmt, bis sie dann zu dem großen Stück kommt. Paulus schreibt, dass diejenigen, die reich werden wollen, in Versuchungen und Fallstricke, törichte und schädliche Begierden fallen. Und soll ich euch was sagen? Wir Menschen gleichen einer gierigen Maus, die nach und nach sich immer mehr und mehr nimmt, bis sie zu diesem einen großen Stück Käse kommt, während das Fallbeil dieser Mäusefalle zuschnappt und ihr das Rückgrat bricht. Habgier und hier insbesondere die Geldgier, wie es in diesem Text steht, stürzen den Menschen in Untergang und Verderben. Doch was ist diese Habsucht eigentlich? Es ist der Zwang eines Menschen, gierig nach materiellen Gütern und Reichtum zu sein, mehr haben zu wollen, als Gott es bestimmt hat. Ein Habsüchtiger ist eben nicht genügsam in seinem Herrn, stellt sich gegen Gottes Willen und besitzt dadurch auch nicht das richtige Maß an Gottesfurcht. Und wisst ihr, das Perfide an der Habsucht, selbst unter uns Christen, also da müsst ihr wirklich auch mir, also da ist mir selber das sehr aufgefallen, müssen wir wirklich vorsichtig sein. Diese Sünde der Habgier wird auch in unserer Welt immer weiter bagatellisiert. Heute ist eben Habsucht nicht dieses schändliche Sündenmonstrum, welches Paulus als Wurzel alles Bösen benennt, Vers 10, sondern heute wird sie sehr häufig gesunder Menschenverstand getauft, Sparsamkeit, Finanzplan oder Klugheit. Und schon wirkt das Stück Käse in dieser Mäusefalle attraktiv genug und nicht mehr tödlich. Und wisst ihr, nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass ich vielleicht auch ein Haus möchte. Aber wisst ihr, die richtige Intention wäre das, wenn ich zum Beispiel nach einem Haus mich ausstrecken würde, vielleicht die Möglichkeit zu haben, ist es vielleicht der Bereich, wie ich Gott dienen kann? Kann ich vielleicht Menschen einladen dazu? Kann ich vielleicht meine Eltern aufnehmen, weil die Bibel mir sagt, ich soll ihnen auch die Möglichkeit geben? Es geht auch nicht darum, um den Finanzplan. Das ist nicht der Punkt, den ich kritisiere, sondern ich kritisiere, dass Menschen mittlerweile eine Entschuldigung dafür finden, dass sie habgierig sind. Und in der Gefahr stehen wir heute alle. Das sage ich nochmal ganz klar, in dieser Gefahr steht dann jeder Christ. Die Geldliebe hat eine hässliche Fratze und verleitet die Menschen, dass sie in Versuchungen und viele törichte und schädliche Begierden fallen. Und ich möchte euch mal das Folgende fragen, ihr kennt das bestimmt selbst. Hat nicht das hässliche Geld nicht schon häufig dazu geführt, dass Menschen gelogen und betrogen haben? Gab es nicht schon genug Morde aufgrund von finanzieller Motive? Wie viele Ehen sind heute schon wegen des Geldes zerbrochen? Wie viele Menschen haben selbst noch an dem Totenbett an ihrer Eltern noch darüber gestritten, wer was von dem Erbe am Ende bekommt? Wie viele Menschen haben ihr Leben deswegen beendet, weil sie das Geld mehr liebten als alles andere? Es überrascht mich keineswegs, dass Paulus heute sagt, dass die Habgier die Menschen dazu führt, dass sie vom Glauben abirren. Es wundert mich keineswegs, wenn wir diese Ausmaße schon in der Welt sehen, aber selbst unter Christen. Wie schnell fallen wir vom Glauben ab aufgrund dieser Habgier? Aufgrund von der Habsucht verkaufte Judas den Herrn Jesus für 30 Silberstücke und ein wenig später erhängte er sich dafür. Habgierig rebellierte der Satan gegen Gott, weil er so sein wollte wie er und wurde aus dem Himmel verbannt. Aber noch heute geht er habgierig herum und versucht zu verschlingen, wen er kann, weil er sein Maul nicht voll bekommen kann. Er wird sein Maul niemals voll genug bekommen. Und er versucht auch den Menschen und auch uns Christen in diese Habgier uns zu stürzen, um uns damit aufzufressen. Sein Maul wird nicht voll genug werden. Habgierig verkaufte die katholische Kirche das Werk Jesu Christi auf Golgatha, als sie behaupten, du könntest für deine Menschen Erlösung erwirken, indem du sie aus dem Fegefeuer holst durch deine Ablassbriefe. Doch diese Kirche, das sage ich euch, aufgrund dieser Ehelehre wird sie einem ein hartes Gericht vor Gott haben. Denn sie haben das Werk Jesu Christi beschmutzt. Denn das Werk Jesu Christi, einzig und alleine, ist alleine von Jesus Christus abhängig gewesen. Und da kann dich kein Geld herauskaufen, da kann dich nichts herauskaufen, auch wenn du noch so viele Dinge hast. Einzig und allein der Herr Jesus Christus kann dich jemals aus dem Höllenfeuer retten. Ich möchte euch heute eine ganz, ganz, ganz große Gefahr aufzeigen. So wie diese Mäusefalle über diese gierige Maus einschlägt, schlägt das Fall bei Gottes über einen jeden Habsüchtigen ein. Bist du dir dem überhaupt bewusst? Begreifst du den Ernst der Lage, in dem du dich befindest? Paulus feuert hier einen Warnschuss ab, einen Warnschuss der Erkenntnis, der sagt, nimm endlich Erkenntnis an, das gilt dir und mir heute. Genügend habsüchtige Millionäre, Milliardäre, aber auch Arme sowie Reiche sind mit leeren Händen in die Hölle gefahren oder werden in die Hölle fahren, so vielleicht. Paulus sagt in Epheser 5, Vers 5, denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Ist dir das bewusst, was für ein Feuer dieser Vers hat? Ich musste darüber nachdenken, wenn Paulus in unserem Predigttext darum schreibt, dass Habsucht den Menschen in Untergang und Verderben stürzt. Im Epheserbrief ist es mir klar und deutlich geworden, das Rätsel ist nicht so schwer zu lösen. Habgierige Menschen werden einmal ein verhängnisvolles Erwachen haben, wenn sie den Gang zu Gottes Richterstuhl machen müssen und schließlich in das ewige Verderben, in die Hölle gehen müssen. Und wisst ihr, aus diesem Albtraum wird dich dein Geld nicht herauskaufen. Deine materiellen Güter werden dich nicht herauskaufen, denn wem gehören all diese Güter? Sie gehören Gott alleine. Willst du sagen, das ist mein Geld, wenn du vor Gott stehst, der all diese Dinge gegeben hat? Das wird dich nicht mehr rauskaufen können. Habgierige sind nicht genügsam und finden schließlich auch keine Ruhe bzw. Vertrauen in ihrem Gott. Sie dienen einem anderen Gott. Und das ist der, den der Herr Jesus Mammon nennt. Das heißt, dem Besitz oder dem Vermögen. Ich hoffe, du verstehst, warum Paulus uns sagt, dass ein Habgieriger, ein Habsüchtiger, ein Götzendiener ist. Habe ich andere Götzen in meinem Leben, kann der Gott der Bibel nicht mein Gott sein. Und die Konsequenz wäre, nach meinem Leben hier auf Erden, der ewige Tod in der Hölle. Vielleicht hast du heute gedacht, dass diese Predigt sich nur um diese Ehelehrer dreht, weil ich damit angefangen hatte. Aber lieber Christ, und der du es vielleicht heute noch nicht bist und den Herrn Jesus noch nicht kennst, Gott geht es ganz persönlich um deine Seele. Als wir diesen Text vielleicht gelesen haben, ist es keinem aufgefallen. Aber Gott spricht ganz direkt in diesem Text zu dir und sagt, es geht mir um deine Seele, mein lieber Christ. Es geht mir um deine Seele. Deine Seele wird Schaden nehmen, wenn du habgierig bzw. geldgierig bist. Wenn Paulus uns sogar diese Dringlichkeit untermauert, dass Menschen sogar vom Glauben abirren können, steht so in unserem Predigttext, hallen Jesu Worte nach, als dieser sagte, dass die Sorge dieser Weltzeit, der Weltzeit und der Betrug des Reichtums das Wort ersticken, was dem Menschen doch eigentlich Rettung geben sollte. Matthäus 13, 22. Ich hoffe für dich inständig, dass dein Herz sich nicht in solchen Umständen gerade befindet. Ich hoffe für dich, dass du nicht habgierig bist, und ich hoffe für dich, wenn es so sein sollte, dass du diesen Warnschuss auch gehört hast, dass sich das auf deine Knie führt, dass du dem Herrn Jesus das bekennst oder vielleicht auch Gott fragst. Wir haben von ordentlichen Fragen gehört. Gott, bin ich habgierig? Zeig es mir auf. Zeig mir auf, wo Sünde in meinem Leben ist. Ich weiß heute nicht, wo die vielen Wohlstandsevangelisten dieser Zeit geistlich stehen, ob sie gläubig sind oder nicht. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich kann nicht ins Herz gucken. Das ist auch völlig irrelevant, da Gott einmal die Kontrolle über all diese Dinge stehen, weil er der Richter ist. Solange der Herr heute dein Leben noch nicht vollendet hat, ist immer noch Zeit, zu dem Herrn Jesus zu kommen. Wenn du auch merkst, dass du immer wieder habgierig bist, dann sprich mit dem Vater. Du kannst gerne auch mit uns sprechen. Ich würde dich auch nur zu Jesus führen am Ende. Lass diese Worte des Hebräerbriefschreibers nochmal durch dein Herz gehen. Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Ich komme auch zum Schluss. Das Leben hier auf Erden ist nur ein Augenschein verglichen mit der Ewigkeit. Am Ende werden alle Schätze, die du hier auf Erden gesammelt hast, von den Motten oder von dem Rost zerfressen sein, so sagt es Jesus in Matthäus 6, Vers 19. Was nützt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnen würdest und doch am Ende dein Leben darin verlierst? Paulus sagt in unserem Predigttext, denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Am Ende stehen wir alle einmal vor einem gewaltigen Stuhl, vor dem Richterstuhl Gottes. Und klar, sage ich mal wieder, kein Christ wird gerichtet werden. Aber ich weiß nicht, wie es ist, vor ihm zu stehen. Viele werden gerichtet werden, weil sie den seinen Sohn Jesus Christus verworfen haben. Und die Strafe dahingehend wird sein, eine ewige Verdammnis in der Hölle. Doch auch wir werden einmal davor stehen und Gott wird fragen, Daniel, du weißt, was ich dir alles gegeben habe. Du weißt von all diesen Gütern, die du hier auf Erden hattest. Dort ist materielle Güter, dort ist Geld. Er fragt mich, wie ich mit meiner Frau umgegangen bin, mit meinem Kind, mit der Gemeinde. Wisst ihr, der bekannte Ausspruch, weniger ist mehr, wird bei Gott wortwörtlich auf den Prüfstand gestellt, wenn wir vor ihm stehen. Und ich frage dich, sind es letzten Endes nicht die, die einmal freudig jauchzen werden, die über dem Wenigen, was Gott ihnen gegeben hat, treu gewesen sind? Und sind es nicht auch die, die Gott über vieles setzen wird? Was meint ihr, wie es heute dieser armen Witwe ging, die ihre letzten zwei Schärflein in den Opferkasten warf? Das ist eine Warnung, ihr lieben Reichen dieser Welt oder diese, die immer noch habgierig danach streben und doch nicht satt werden. Ihr trinkt bildlich gesehen Salzwasser und wundert euch darüber, dass ihr am Ende noch durstiger seid. Ihr seid wie ein Fass ohne Boden, doch die wahre Erfüllung werdet ihr auf Erden hier nicht finden, es sei denn, ihr findet zu Gottes wahrhaftigen Sohn Jesus Christus. Denn nur Jesus alleine wird die tiefste Sehnsucht in deinem Leben stillen. Der Herr Jesus sagte auch mal, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, bei dem wird man umso mehr, desto mehr fordern. Deswegen umso mehr sollten wir doch heute als Gottes Kinder treue Haushalter werden. Und selbst wenn wir auch Wohlstand haben, das ist nichts Verkehrtes, kann sein, dass Gott uns Wohlstand gibt. Für was setze ich das ein? Als wiedergeborene Christen leben wir nicht für das Hier und Jetzt, sondern für das, was einmal kommt. Wollen wir nicht lieber Schätze im Himmel sammeln? Lass doch vielmehr die Güter, die wir haben, lass sie mit freiem Herzen doch dazu nutzen, um das Reich Gottes zu erbauen, damit in diesen letzten Tagen noch mehr Menschen von dem Evangelium hören, von der guten Nachricht, dass es noch Rettung gibt. Oder wie wir schon vorhin von Elisabeth gehört haben, damit unsere verfolgten Christen, unsere Geschwister in der Welt, dass sie vielleicht eine Hilfe bekommen. Die Frage ist die Liebe Gottes wahrhaftig in uns? Lasst uns deswegen Buße tun, wenn wir habgierig waren und Gott darum bitten, treue Haushalter zu werden. Ist das eine gute Intention? Wollen wir das? Das wünsche ich uns allen. In Jesu wunderbaren Namen. Amen. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus. Ich danke dir so sehr, Herr, dass du uns noch nicht aufgegeben hast. Herr, ich bin der Meinung, zumindest wenn ich mein eigenes Leben anschaue, wie häufig ich doch so habgierig war, Herr. Und das sind nicht nur immer materielle Güter oder finanzielle Geschichten. Einfach Dinge haben zu wollen, die mir gerade nicht zustehen, Herr. Ich kann dich nur um Vergebung bitten, um diese Dinge. Ich möchte dich darum bitten, Herr, dass diese Habgier, die in uns ist, dass es ganz klare Sünde ist, Herr. Und wenn wir solche Sünden begangen haben, auch ganz klar vor dich treten, Herr, und dich um Vergebung bitten, Herr, um diese Dinge. Du siehst, Herr, dass diese Habgier leider auch Fallstricke sind und den Menschen in schädliche Begierden und Gefahren bringen, Herr. Und dass sie sogar in der Gefahr stehen, vom Glauben abzuirren, Herr. Ich möchte dich darum bitten, inständig, Herr, dass du uns treu gegenüberstehst, Herr, dass du uns hilfst, das richtige Maß zu finden. Dass wir natürlich auch mit Wohlstand auch von dir häufig auch beschenkt worden sind. Aber dass wir das nie als selbstverständlich nehmen und immer wissen, Herr, dass es letztendlich nur deine Leihgabe war. Mögest du uns das richtige Verhältnis geben, möge dieser Bibeltext weiterhin zu uns sprechen. Mögest du uns einfach ganz nah verbunden sein. Ich danke dir von ganzem Herzen für all dies und bitte nun für meine Geschwister. Danke dir noch einmal und erbitte all dies in deinem wunderbaren und großartigen Namen, Herr Jesus Christus. Amen.